Ja, zunächst mal möchte ich mich entschuldigen, dass ich etwas ganz Wichtiges in unseren Ankündigungen vergessen habe. Denn gestern hat sich unsere Gemeinde fundamental verändert, dadurch, dass Uli den Ältestenkreis erweitert hat. Und ich möchte von dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich mich sehr darüber freue. Denn, und das gehört zu unseren Ankündigungen ganz wesentlich. Also deshalb, okay. Aber jetzt fange ich an. Gestern habt ihr ja gelacht, als ich ein Bild aufgelegt habe zum Thema Arbeitskreise, an dem eine Kirche zu sehen war, an denen Menschen mit der Bibel in der Hand gebaut haben. Und das will ich ein bisschen aufnehmen. Ich bin ja ein Fan von historischen Romanen. Und vor Anfang der 90er habe ich ein Buch gelesen, das hieß Sarum und erzählte von Salisbury, der Stadt in Südengland, die eine riesen Kathedrale hat. Und ein Großteil dieser Geschichte dreht sich eben um diese Kathedrale. Und damals auf der Südengland-Reise, die wir gemacht haben, da habe ich dann besonderen Augenmerk natürlich auf diese Kathedralen gelegt, sehr zum Leidwesen meiner Töchter, die dann schon aufstöhnten, wenn schon wieder ein Turm auf uns zukam. Aber es ist einfach so, dass diese großen Bauwerke mich wirklich beeindruckt haben. Bauwerke, die ja zur Ehre Gottes erstellt worden sind. Und es gibt ja in England eine ganze Menge Kathedralen, Salisbury, Chichester, Exeter und wie sie alle heißen. Und es gibt auch bei uns natürlich eine große Menge an Kirchen, aber gerade in England ist es doch, dass dort die Kirchenbaukunst sehr weit gediehen ist. Ich habe dann einen weiteren Roman gelesen, den viele von euch vielleicht auch kennen, heißt Säulen der Erde. Erzählt von Baumeistern, Handwerkern und Bauherren. Und ich will heute auch von der Säule der Erde erzählen. Wir müssen uns mal hineinversetzen in die Zeit der Gotik und der Renaissance, in diesen für uns heute unverständlichen Eifer, vielleicht auch unverständliche Besessenheit, mit der damals die Menschen versucht haben, sich gegenseitig mit der Größe ihrer Bauwerke für Gott zu übertrumpfen. Man wetteiferte darum, das höchste Gewölbe und den höchsten Kirchturm zu bauen. 20 Meter waren um 1000 herum die Gewölbe hoch. 20 Meter, unvorstellbar. Und Ende des 15. Jahrhunderts hat man es dann so weit gebracht, dass es schon 48 Meter waren. Vergleich, 43 Meter ist das Gewölbe des Kölner Doms hoch. Zu dessen Erbauung habe ich letztes Jahr meinen historischen Roman gelesen. Also es gibt da eine ganze Menge zu lesen in der Richtung. Aber alle Romane, die man so liest und das, was wir auch aus der Geschichte kennen, erzählt davon, wie viele Menschen nur für den Bau dieser Kirche gelebt haben. Viele, viele sind beim Bau oder auch durch den Bau gestorben. Und meistens dauerte der Bau dieser Kirchen so lange, dass die anfangende Generation die Vollendung dieses Baus gar nicht erlebte. Das hat die Menschen damals bewegt, diese Bauwerke zu bauen. Also eine Antwort hatte ich schon kurz gegeben. Die Menschen wollten an die Größe Gottes erinnern. Der Kirchturm sollte ein Fingerzeig sein zum Himmel, um immer darauf hinzuweisen, dass unsere Zukunft im Himmel liegt. Und die Kirche war auch Lehrraum, nicht in Doppel-E, sondern mit H, nämlich dadurch, dass an den Wänden in aller Regel die Geschichte Jesu dargestellt war für die Menschen, die damals eben noch nicht lesen konnten. Und so sollten die Kathedralen den Menschen zeigen, was Gott für sie getan hat. Und auf der anderen Seite natürlich durch die Größe den Menschen Ehrfurcht vor Gott lehren. Eine andere und meiner Meinung nach auch die richtigere Antwort ist eine weltliche. Und die hört man in der Bezeichnung Kathedrale. Dieses Wort Kathedrale stammt nämlich vom lateinischen Kathedra, was Stuhl heißt. Und die Kathedralen sind die Kirchen der Bischöfe. Sie wurden als Sitz der Bischöfe gebaut. Und die Tatsache, dass die Kathedralen nach dem Motto größer als alle anderen gebaut wurden, liegt also nicht zuletzt im Geltungsbedürfnis und der Eitelkeit der Bischöfe begründet. Man muss einfach auch sehen, dass die Bischöfe über beliebig viel Reichtum verfügten, leider nicht zuletzt durch die Tätigkeiten der Kreuzritter und andere kriegerische Unternehmungen. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Und so sind diese Bauwerke, wie eigentlich alles, was wir Menschen produzieren, sehr widersprüchlich zu beurteilen. Die ursprüngliche Idee, mit diesen Kirchen dem Herrn zu zeigen, wie wichtig er für die Menschen ist, dass sie dafür alles hinten anstehen lassen, um zu seiner Ehre zu bauen, ist etwas, was gut ist. Und das darf uns auch nicht fern sein. Auf der anderen Seite sieht man eben die negativen Seiten, den Stolz der Bauherren, der in diesen Bauwerken eben zutage tritt. Und die Gefahr, dass statt Gott nur noch das Bauwerk im Vordergrund steht. Oder die Tatsache, dass viele Menschen das Bauwerk selbst, das ja Kirche heißt, Gemeinde heißt, mit dem gleichsetzen, was im ursprünglichen Sinne mit Kirche gemeint ist, nämlich mit dem Leib Jesu. Und diese Gefahr besteht nicht erst seit dem Mittelalter. Wir lesen davon auch schon in der Apostelgeschichte. Damals ging es nicht um Kathedralen, damals ging es um den Tempel. Ihr kennt die Geschichte von Stephanus, der deshalb gesteinigt worden ist, weil er bezogen auf den Tempel in Jerusalem sagte, der höchste Gott wohnt jedoch nicht in Häusern, die von Menschen gemacht sind. Und damit traf er die Pharisäer, die Hohepriester, im Herzen ihrer Macht, im Herzen dessen, was sie so für wichtig hielten, da sie sich eben als Verwalter des Hauses Gottes hielten. Und wir müssen insgesamt fragen, ob die Bauwerke, die wir so bewundern, nicht der falsche Weg sind. Ich habe im Prinzip schon die Antwort gegeben, dieser Weg ist eigentlich der falsche. Eins ist unbestritten, wir haben einen Auftrag zu bauen. Und heute möchte ich uns auf die Baustelle Gottes führen, um uns zu zeigen, wie der Bauherr, Gott, uns in seinen Plänen für den wichtigsten Bau dieser Welt und aller Zeiten berücksichtigt hat. Du hast schon von dem Eckstein gesprochen. Das ist genau auch eine Stelle, die ich nachher mit aufnehmen werde. Jesus, unser Eckstein, ist das Wichtigste, was wir haben. Aber auf dieser Baustelle, auf der wir sind, wird etwas gebaut, was alle bestehenden Bauten, den Bur el Arab und den Schlösser, Burgen, Fernsehtürme, Kathedralen und so weiter, ob es Sakralbauten oder Profanbauten sind, an Prächtigkeit, an Mächtigkeit und vor allen Dingen an Beständigkeit bei Weitem in den Schatten stellt. Und gebaut wird kein irdisches Haus, gebaut wird die Gemeinde Gottes. Und ihr wisst, die Gemeinde ist nicht lediglich eine Zusammenkunft von Menschen, die sich auf eine bestimmte Moral geeinigt haben, sondern sie ist der Tempel des lebendigen Gottes, der allmächtig ist und alles geschaffen hat. In der Apostelgeschichte 7 wird geschrieben, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr. Oder welches der Ort meiner Ruhe? Und das hat Joachim auch schon gesagt. Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Und genau dieser Gott, dieser Riesengott, dieser allmächtige Gott, der unvorstellbare Gott, wohnt in diesem Tempel, der sich Gemeinde nennt und will hier in der Gemeinde mit uns Gemeinschaft haben. Und so ist Gemeinde zuallererst Haus Gottes. Und wenn man es genau nimmt, darf eben kein menschliches Bauwerk Haus Gottes genannt werden. Jesus sagt ja auch der Samaritanerin, dass die Anbetung im Geist und in der Wahrheit stattfinden wird und keinen festen Ort mehr kennt. Aber er kennt einen Ort, nämlich den geistigen Ort, den Ort Gemeinde. An diesem Ort, Gemeinde, findet geistige Anbetung statt. Und deshalb irrt jeder, der behauptet, die Kirche wird durch ein festes Bauwerk repräsentiert. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, der hat eine ganze Menge Sprüche von sich gelassen, aber im 17. Jahrhundert hat er gesagt, der Staat, das bin ich. Und damit meint er, dass der Staat nicht repräsentiert wird durch Gebäude, durch Ämter oder durch Minister, sondern genau durch ihn. Und Jesus sagt etwas Ähnliches. Der Tempel, das seid ihr, wenn ihr euch auf mich beruft. So steht es im Hebräerbrief. Und in Epheser 2 lesen wir von diesem Tempel: So seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und dieser Tempel ersetzt den Tempel, der in Jerusalem das Zentrum des Gottesdienstes war. Und dieser Tempel wird im Gegensatz zum Jerusalemer Tempel nie zerstört werden. Denn dieser Tempel der Gemeinde heißt, ist die Grundlage, die Basis für das neue Jerusalem, das eines Tages daraus erwachsen wird. Und ich will es auch nochmal sagen, dass wir uns der Tragweite dieser Aussagen wirklich bewusst werden. Die Gemeinde, also wir, ist der Tempel Gottes. In der Gemeinde begegnet Gott den Menschen, so wie er Jesus, Mose in der Stiftshütte begegnet ist. Und es gibt keine Alternative für diesen Tempel, weder Kirchen noch auf der anderen Seite der stille Kämmerlein. Und ganz sicher ist Jesus dabei, wenn zwei oder drei zusammen sind. Aber das ist immer noch nicht Gemeinde, wie wir sie aus dem Neuen Testament heraus kennenlernen. Wir wollen nun sehen, was dieser Tempel ist und welche Aufgaben Gott ihm gegeben hat. Paulus schreibt an Timotheus: Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. In ihr wird das Wort Gottes gepflegt und gelebt. Die Gemeinde als Gemeinschaft der Gläubigen, die in Jesus ist, und dieses Wort in Jesus sein kommt sehr oft in den Texten zum Bau des Tempels Gottes vor, ist der Ort, an dem menschliche Meinungen am Maßstab des Ecksteins Jesus zurechtgerückt werden. Und so haben wir als Gemeinde, wir als Älteste, aber auch jeder Einzelne von uns, Verantwortung für die Reinheit der Lehre und auch für die Verbreitung der Lehre. Und diese Lehre ist natürlich Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde weiter wachsen kann zu dem, was sie einerseits schon ist, nämlich der Leib Christi, und zu dem, was sie werden soll, das neue Jerusalem, in dem wir eines Tages auf immer mit Gott zusammen sein dürfen. Gott legt uns in der Lehre seinen Bauplan vor. Paulus sagt, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf auf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Apostel haben ihren Auftrag, das Fundament für die Gemeinde zu legen, erfüllt. Sie haben ihr Leben dafür gegeben, viele Entbehrungen. Sie waren sich aber immer dessen bewusst, dass nicht sie selbst es waren. Und dass alles Bauen vergeblich ist, wenn nicht Jesus allein das Fundament ist. Viele von uns wissen, und das haben wir ja auch vorhin im Herrn mal gehört, dass Jesus mehrfach im Neuen Testament gleichgesetzt wird mit dem Eckstein. Und wenn man das richtig liest, und dann ist die Bedeutung des Wortes Eckstein vielfältig. Also es gibt drei Bedeutungen, die ich gehört habe. Einmal der Eckstein an sich, der Stein, der die Basis des ganzen Gebäudes bildet, der erste Stein, der gelegt wird, der ganz besonders genau bearbeitet ist und auch ganz besonders genau ausgerichtet werden muss. Und zwar deswegen, weil jede Ecke und jeder Winkel des ganzen Gebäudes sich nach diesem Eckstein richten muss. Und wenn es ein ganz besonders großes Gebäude ist und der Eckstein nur um einen Grad falsch liegt, dann steht das Gebäude vielleicht im Vorgarten des Nachbars. Jedenfalls ganz woanders, wo es ursprünglich geplant war. Kirchenecksteine, das hatte ich letztens mal erzählt, werden übrigens nach Osten ausgerichtet. Das war früher der Orient. Sie wurden sozusagen orientiert. Ich wusste auch nicht, dass dieses Wort daher kommt, aber interessant. Eckstein, das war die eine Bedeutung. Und die zweite Bedeutung ist Grundstein. Grundstein, der alles trägt. Und klar, wenn dieser Stein wackelt, dann wackelt das ganze Gebäude. Und Jesus ist für uns der Grundstein, auf dem die Apostel das Fundament der Gemeinde bauen konnten. Und dieses Fundament, dieser Eckstein, dieser Grundstein ist deshalb so sicher, weil Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ihr werdet sicherlich schon einmal eine Grundsteinlegung gesehen haben. Bei großen, wichtigen Gebäuden werden in den Grundstein Urkunden gelegt. Da steht dann drin, warum das Gebäude errichtet wurde, wer daran beteiligt wurde, der Plan wird da reingelegt und meistens wird auch noch etwas hineingelegt, was die Wünsche der Errichter widerspiegelt. Und genauso wie in vielen Grundsteinen, so ist auch in Jesus der Bauplan der Gemeinde Gottes verborgen. Eckstein, Grundstein und Schlussstein. Der Schlussstein vollendet den Bau. Erst wenn dieser gesetzt ist, wird das ganze Gebäude dem Bauherrn übergeben. So war es zu der Zeit, als diese Worte geschrieben wurden. Der Schlussstein hat aber auch noch eine andere Bedeutung. Und zwar in Torbögen gibt es auch einen Schlussstein. Das ist der Stein, der immer ganz oben ist. Der ist auch oft besonders ausgeformt. Wenn dieser Stein nicht gesetzt werden würde, dann würde der Torbogen zusammenfallen, wenn das Gerüst weggenommen wird. Der Schlussstein ist der Stein, der dann dem ganzen Torbogen Festigkeit und Halt gibt. Und so, Eckstein, Grundstein und Schlussstein, so ist Jesus Anfang, Bewahrer und Ziel und Ende der Gemeinde. Ich will an dieser Stelle abbrechen, weil ich doch die 20 Minuten erreicht habe. Ich wollte eigentlich noch darüber sprechen, wie wir dann als lebendige Steine in diesen Bau eingefügt werden. Aber ich denke, wenn wir uns betrachten, was Gemeinde ist, wer Jesus ist, dann können wir angesichts der großen Bauten, die uns begegnen, der Kathedralen, der Döme, immer bewusst werden, dass wir am größten Bau des Weltalls mitbauen, an die Gemeinde. Und wir werden daran denken, dass wir selbst Steine sind und immer an diesem Bau mitwirken wollen. Und dass wir unser Bestes geben wollen, ja, Stein zu sein, der andere Steine anzieht. Und darum bete ich, dass wir in diesem Sinne immer weiter bauen an diesem Bau, der uns so viel Freude macht. Amen.